Münchner Kirchenradio. Kolpingstunde mit Paul Hase.
Der Countdown läuft. Noch gut 4 Wochen sind's bis zu den Sommerferien. Die meisten Familien haben jetzt ihren Sommerurlaub wahrscheinlich schon gebucht, aber die fahren dann ja auch nur in der Regel 2 Wochen weg. Bleiben also noch 4 Wochen für die Kinder und Jugendlichen, um auch mal etwas anderes noch zu machen in den Ferien. Wer für die restliche Ferienzeit noch was sucht, für den haben wir heute einen Tipp. Die Zeltlager der Kolpingjugend im Erzbistum. Wie die ablaufen und vor allem, was dort alles geboten sein wird, das sagen wir Ihnen heute in der Kolpingstunde. Zu Gast bei mir sind Veronika Vogel und Katharina Huber von der Diözesanleitung der Kolpingjugend. Beide waren als Leiterinnen schon viele Male bei den Zeltlagern mit dabei und kennen die Lagerfreizeiten aus dem FF. Frau Vogel und Frau Huber, herzlich willkommen in der Kolpingstunde.
Hallo, es ist schön hier zu sein.
Ich freue mich auch, hallo.
Frau Vogel, was ist denn so toll an den Zeltlagern der Kolpingjugend?
Also ich muss sagen, ich bin ein seltenes Exemplar, weil ich war nie Teilnehmer im Zeltlager, sondern bin als Leiter ins kalte Wasser gesprungen. Aber irgendwas hat mich daran so fasziniert und festgehalten, dass ich dann insgesamt 11 Mal mit dabei war und einfach diese Woche Gemeinsamkeit erleben immer und wieder haben wollte.
Frau Huber, wenn Sie auf Ihre Zeltlagerzeit zurückschauen, was waren da immer für Sie die schönsten Momente, Erlebnisse?
Die schönsten Momente sind sicherlich die Abende, aber auch die Morgende am Lagerfeuer oder einfach in der großen Runde, wo man zusammenkommt, gemeinsam in den Tag startet, den Abend gemütlich ausklingen lässt und einfach die Natur, das Lagerfeuer und einfach die Gemeinschaft, die Gruppe genießen kann.
Also das erlebt man genauso auch als Leiter mit?
Ja, auf jeden Fall. Man ist in gutem Kontakt zu den Teilnehmern, man kommt kameradschaftlich mit denen aus und genießt natürlich auch das Eingebundensein in eine Leitergruppe und erlebt dort auch sehr viel Gemeinsamkeit.
Leiter sein ist also was Tolles, kann aber auch ganz schön anstrengend sein. Was die Leiter fürs Zeltlager alles können müssen, darüber sprechen wir gleich hier in der Kolpingstunde.
Münchner Kirchenradio. Kolpingstunde mit Paul Hase.
Anfang August geht's los, dann starten wieder die Zeltlager der Kolpingjugend im Erzbistum. Und damit die überhaupt stattfinden können, braucht's natürlich die Leiter, die das Ganze organisieren. Veronika Vogel und Katharina Huber von der Diözesanleitung der Kolpingjugend haben das schon oft gemacht. Frau Huber, wie lange gibt's denn schon die Zeltlager bei der Kolpingjugend? Ist das schon so eine Art Tradition, dass die jeden Sommer stattfinden?
Also man kann auf jeden Fall sagen, dass es schon eine lange Tradition ist. Ich weiß nämlich nicht, wann sie begonnen haben. Ich weiß nur, dass meine Onkel und Tanten alle schon mit dabei waren. Also das gibt es schon seit über 20, 30 Jahren bestimmt. Das genau hat sich gut etabliert.
Kann man in etwa sagen, wie viele Kinder und Jugendliche jedes Jahr mitfahren?
Das variiert von den einzelnen Lagern. Meistens haben die Lager eine Größe von 40 bis 50 Kinder und Jugendliche.
Und wie viel finden ungefähr statt jedes Jahr?
Es gibt einen Zeltplatz an der Leitzach, wo immer 4 Lager hintereinander stattfinden mit den Zelten, die wir auch von der Diözesanebene den Kolpingjugenden vor Ort oder auf Bezirksebene zur Verfügung stellen. Also dort gibt es 4, 5 Wochen im Jahr Zeltlager.
Frau Vogel, vorhin haben Sie uns schon erzählt, 11 Mal waren Sie schon als Leiterin beim Zeltlager mit dabei. Jetzt sind es noch gut 4 Wochen bis zu den Sommerferien. Was müssen die Organisatoren denn jetzt noch alles planen und umsetzen für ein Zeltlager? Ist da jetzt so die Hochphase der Organisation oder ist das meiste schon gemacht?
Nein, also ich würde sagen, jetzt geht wirklich die Hochphase an. Man guckt, wie ist denn gerade der Anmeldestand? Wie viel Werbung müssen wir noch machen oder sind wir vielleicht sogar schon ausgebucht? Dann geht's in die letzte Runde des Programmplanens. Was machen wir? Weil viele Sachen, die man machen möchte, brauchen ja auch ein bisschen Vorlaufzeit oder man muss noch Sachen dafür besorgen, wie für Workshops. Dann müssen natürlich die Infos an die Teilnehmer raus, was die alles mitbringen müssen. Und es muss natürlich auch geplant werden, wie bauen wir das Lager auf, wer organisiert was, damit am Ende alles steht und damit alles klappt.
Und wie oft treffen sich dazu die Leiter im Vorfeld des Lagers?
Die Lagerleiter treffen sich alle zusammen 1 bis 2 Mal im Vorfeld und die einzelnen Teams manchmal über ein ganzes Wochenende und danach nochmal kurz oder haben 2 bis 3 längere Vorbereitungstreffen.
Jetzt kam ja auch der Tag, wo Sie sich dazu entschlossen haben, ja, ich will auch als Leiterin mitfahren. Wie kam das? Darf das eigentlich jeder machen? Gibt es dafür Kriterien? Wie wird man Leiterin beim Zeltlager?
Also ich wurde Leiterin, weil ich auch schon in der Kolpingjugend aktiv war und mich einfach ein Freund angesprochen hat, hast du nicht Lust auch mitzufahren, wir suchen noch Leute. Und ich natürlich auch die Voraussetzungen erfüllt habe, auf die wir natürlich auch achten, dass diejenigen, die als Leiter mitfahren, am besten einen Gruppenleiterkurs im Vorfeld absolviert haben, damit wir uns eben auch sicher sein können, die wissen, wie sie mit Kindern umgehen müssen, was sie alles zu beachten haben in der Zeit, wenn sie verantwortlich sind, ja auch für eine eigene Zeltgruppe meistens.
Frau Huber, dass man den Gruppenleiterkurs absolviert und besteht, das ist so eine formale Voraussetzung. Was kann man denn sagen? Generell muss ein Leiter, eine Leiterin mitbringen, um auch mitfahren zu können.
Ja, auf jeden Fall mal Spaß am Umgang mit den Kindern und Jugendlichen, sonst bringt die ganze Woche nichts. Dann ist natürlich auch Flexibilität gefordert. Es kommt immer wieder zu überraschenden Situationen. Ein Regenschauer zerstört das Programm und es muss einfach schnell umgeplant werden. Dann die Bereitschaft, einfach auch mal mit anzupacken, auch wenn es gerade nicht die eigentliche Aufgabe von einem selber ist, einfach mal mitzuhelfen, einfach im Team gut zusammenzuarbeiten, sich mit verschiedenen Leuten zusammenzuraufen. Und genau, sich da einfach einzusetzen, dass alle gemeinsam eine gute Woche schaffen.
Und das ist ja doch ganz schön viel Verantwortung für die Kinder und Jugendlichen, die man da hat. Wie geht man damit um, gerade vielleicht, wenn doch mal ein Kind krank wird, wenn eine Gefahr aufzieht, wenn was passiert, wie geht man damit um?
Nun, was ich immer als sehr hilfreich erlebt habe, ist, dass man einfach ein Leitungsteam ist. Das heißt, man bespricht sich einfach untereinander ab, stärkt sich auch nochmal den Rücken bei Entscheidungen, trifft es gemeinsam. Und was viele Lager auch dabei haben, ist, dass sie nochmal eine pastorale Begleitperson dabei haben, zum Beispiel einen Gemeindereferenten, der einfach dann auch nochmal Ansprechpartner bei solchen Fällen sein kann. Und dann auch der Jugendbildungsreferent der Kolpingjugend ist normalerweise während dieser Zeit erreichbar. Also wenn nochmal ganz schwerwiegende Fälle auftreten, hat man auch hier einfach nochmal eine Notfallnummer, wo man anrufen kann und sich nochmal Unterstützung und Rat holen kann, sodass man nie alleine dasteht.
Ist Ihnen da schon mal was passiert, wo Sie gesagt haben, na, da sind wir jetzt schon auch als Team vielleicht an unsere Grenzen gestoßen?
Letztes Jahr hatten wir erstmals zwei Flüchtlinge mit dabei und das war natürlich auch nochmal eine besondere Situation, auf die wir uns auch im Vorhinein vorbereitet haben. Wir haben den Kontakt zu den Betreuern der minderjährigen unbegleiteten Flüchtlinge gesucht, gemeinsam besprochen, wie man die Woche gut gestalten kann. Aber natürlich traten trotzdem im Lager immer wieder Schwierigkeiten auf, sei es zum Beispiel, was den Gebrauch von Handys angeht, zu dem Flüchtlinge einfach einen anderen Bezug haben, um einfach Kontakt zur Heimatfamilie zu halten. Wie erklärt man das wieder den anderen Teilnehmern, wenn man hier eine Ausnahme macht? Aber auch Sprachschwierigkeiten, die natürlich am Anfang irgendwie im Vordergrund standen. Das war eine besondere Herausforderung, die man aber im Team gemeinsam dann gut gelöst hat. Und so wurde die Woche wirklich für die Flüchtlinge, für die anderen Teilnehmer und auch für uns zu einer sehr bereichernden Woche mit schönen Erlebnissen.
Jetzt möchte ich es natürlich auch noch positiv fragen, Frau Vogel. Sie sind schon berufstätig zum Beispiel. Haben Sie da auch als Leiterin jetzt was fürs Leben gelernt, privat oder auch fürs Berufsleben? Nimmt man da was mit?
Auf alle Fälle. Also ich glaube, man hat viele Vorteile gegenüber jemandem, der das einfach auch nicht kennt, im Team zu arbeiten und im Team was zu schaffen. Man erlernt viel praktische Erfahrungen im Umgang mit Kindern, weil man einfach viel Zeit mit ihm verbringt und wirklich ganze Tagesabläufe mitmacht, in wie man Kinder motiviert und was für Probleme in verschiedenen Altersstufen auftreten und Probleme untereinander, die entstehen können, und lernt einfach auch diese Konflikte dann zu lösen. Und natürlich auch Planungshinsicht nimmt man einfach viel für sich mit. Was muss man alles beachten, wenn man ein Event organisiert? Oder auch in Kontakt mit Interessensgruppen wie den Eltern oder Dixi-Klo-Verleihern. Das sind Sachen, die man im normalen Alltag selten hat.
Apropos Konflikt mit Eltern, kommen da schon mal Eltern ins Zeltlager und holen die Kinder wieder ab, weil es schwierig ist aus irgendwelchen Gründen?
Wir versuchen, dass Eltern nicht ins Lager kommen, auch nicht, um die Kinder zu besuchen, weil es meistens so ist, dann kommt vielleicht mal Heimweh auf und sonst denken die Kinder eigentlich gar nicht dran, wenn man sie gut ablenkt. Wir sagen auch, dass sie keine Mobiltelefone mitnehmen sollen, dass sie sich einfach auf die Woche einlassen können und gar nicht erst immer die Option haben, oh, ich könnte jetzt immer Mama und Papa anrufen, und dann klappt es meistens auch ganz gut. Natürlich gibt's dann ein, zwei Fälle, die es dann nicht durchhalten, wo das Heimweh einfach so stark ist oder die dann einfach abgeholt werden wollen. Da sind uns die Eltern aber meistens auch nicht böse, weil die kennen ihre Kinder und die wissen, die Gefahr bestand.
Und meistens fängt das die Gemeinschaft in der Regel auf, dass die Kinder dann doch bleiben.
Genau. Manchmal steckt auch was anderes dahinter und Kinder springen auch auf so Heimweh-Tabletten an, die es ja, wie man weiß, eigentlich nicht gibt. Und wenn sie dann einfach ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen und man hinter das Problem kommt und ihnen helfen kann, dann ist das Heimweh meistens ganz schnell vorbei.
Münchner Kirchenradio. Kolpingstunde mit Paul Hasel.
Sommerzeit ist Ferienlagerzeit. Bei der Kolping-Jugend heißt das, genauer gesagt, Zeltlagerzeit. Ab August geht's wieder los und was da dann alles geboten ist, darüber spreche ich mit den erfahrenen Leiterinnen Veronika Vogel und Katharina Huber. Frau Vogel, meine Erinnerung an die Zeltlager sind, dass ich mitgegangen bin, weil man da vieles machen durfte, was zu Hause nicht erlaubt ist. Also lange aufbleiben, vielleicht mal auch gar nicht schlafen. Ist das noch immer so, dass die Buben und Mädchen mitgehen, weil sie mal eine Woche nicht so unter Kontrolle der Eltern stehen wollen?
Also ich glaube, dass es ganz anders als zu Hause ist, einfach weil es viele auch nicht mehr gewohnt sind. Freie Natur, wir haben keinen Strom im ganzen Lager, dann gibt es natürlich auch kein Licht damit und es sind einfach kalte Duschen und Dixie-Toiletten eben, kennt man so auch nicht. Aber wir versuchen schon, Strukturen einzuhalten, weil wir auch denken, dass es wichtig ist für Kinder. Also es gibt feste Bettgehzeiten, es besteht auch Schlafenspflicht, sage ich mal, soweit es möglich ist, eben dass die Nachtruhe eingehalten wird. Und eigentlich eine Einbindung, wie sie schon auch vielleicht zu Hause sein sollten. Jeder hat seine Dienste zu erledigen, jeder hat mal Küchendienst, jeder hat mal Ordnungsdienst im Lager. Jeder ist dafür verantwortlich, seinen Beitrag zu leisten. Also denke ich nicht, dass es Freiheiten sind im Sinne von, ich kann tun, was ich will, sondern vielleicht einfach Freiheit, mal Kind zu sein, weil einfach nicht überall man von Medien und wie muss ich sein, zugebombt wird, sondern sich viel auf sich konzentrieren kann, viel spielen kann und die Woche genießen kann.
Und natürlich gibt es trotzdem jede Menge Abenteuer und ich vermute mal, das beginnt schon beim Zelteaufbauen.
Ja, das ist ein großes Abenteuer, aber eher ein Abenteuer für das Leitungsteam, weil die Kinder haben den Luxus, das Lager steht schon, wenn sie kommen. Und bis jetzt haben wir das eigentlich immer gut hingebracht, auch wenn es doch jedes Jahr wieder Fieber und sind alle Zeltstangen da, haben wir genug Heringe, sind alle Zelte dicht, ist über den Winter nichts irgendwo verloren gegangen. Aber das haben wir bis jetzt immer gut geschafft.
Frau Huber, was ist denn jetzt so alles geboten? Eine Woche lang, das ist immerhin doch eine Zeit, wo man ja jeden Tag auch was bieten muss sozusagen. Was ist in der Regel so auf jedem Zeltlager geboten?
Also am Anfang stehen erstmal die Spiele in der kleineren Gruppe an. Also die Kinder schlafen immer gemeinsam in Gruppenzelten, also immer so 5 bis 7 Kinder. Und am Anfang steht natürlich erstmal das Kennenlernen in diesen kleinen Gruppen im Mittelpunkt. Genau, von kreativen Zeltnamen ausdenken bis hin zu einfach Gruppenspielen, um sich kennenzulernen. Dann irgendwann wird die Gruppe größer und dann werden ganz verschiedene Sachen geboten, von Stationen, Läufen, wo man bestimmte Strecken bewältigt und Spiele zwischendurch spielt. Genau, bis hin zu Lagerfeuerabenden oder auch eine Nachtwanderung, manchmal mit Gruselgeschichten, manchmal auch mit Fackeln, je nachdem, wie es auch die einzelnen Kinder möchten. Da ist also ein bunt gemischtes Programm oder die Spiele vorne auf der Wiese, zum Beispiel Fußball oder dann das Baden in der Leitzach und der Wellness-Tag mit Massagen und Fingernägel lackieren, auch für die Jungs. Das ist alles bunt gemischt, alles mit dabei.
Und Frau Vogel, eine Sache ist mir sofort aufgefallen, weil ich das selber aus meiner Pfadfinderzeit kenne. Das Bannerklauen, das bewerben Sie ja ganz besonders. Dafür gibt es sogar ein eigenes Regelwerk, das Sie dafür erstellt haben. Zunächst mal, wie läuft denn das beim Bannerklauen? Was genau wird da verteidigt oder geklaut?
Also jedes Lager hat ein eigenes Banner, das wir zumindest immer die Kinder haben gestalten lassen, dass sozusagen auch ein eigener Anreiz da ist, das Banner zu verteidigen. Und das wird zu festen Zeiten nachts aufgehängt. Und man kann eben von außen kommen und versuchen, dieses Banner zu klauen.
Wer bewacht das denn?
Das bewachen immer die Kinder. Wir haben nachts Schichten und die einzelnen Zeltgruppen haben dann ihre Bannerwachen und haben dann immer 2 Stunden am Stück, wo sie einfach dafür verantwortlich sind, dass niemand das Banner klaut.
Und wie gesagt, sie haben ja da richtige Regeln erstellt. Also man darf die Kinder nicht zu sehr erschrecken, man darf nicht alkoholisiert sein oder sowas. Also da muss man schon drauf achten, wenn ich das so richtig lese.
Genau, also uns ist ja auch wichtig, dass unseren Kindern nachts nichts passiert. Drum haben wir eben ein extra Regelwerk aufgestellt, wo wir auch versuchen, dass es eingehalten wird, damit die Kinder auch keine Angst davor haben, nachts rumzulaufen, weil sie von betrunkenen Leuten erschreckt werden, sondern es soll ihnen ja auch Spaß machen und sie sollen sich freuen, wenn sie Bannerklauer erwischen. Steht auch ein gewisser Anreiz dahinter.
Wer kommt denn da, um das Banner zu klauen?
Ich würde sagen, es kommen viele ehemalige Teilnehmer, die früher eben im Zeltlager mit dabei waren und sich jetzt freuen, nochmal vorbeizuschauen. Und es gibt viele Kinder, die sich freuen, ja, irgendwann bin ich auch mal Bannerklauer. Weil natürlich denken sich die Kinder, wenn sie Bannerklauer suchen, ach, ich würde es viel besser machen, wenn ich auch mal ein kleiner Bannerklauer bin. Und dann gibt es natürlich noch die Leiter von den anderen Zeltlagern, die davor oder danach stattfinden, die dann auch als eine Art Wertschätzung für die anderen Lager kommen und nachts das Banner klauen.
Gelingt das oft, dass es geklaut wird, oder wird es in der Regel eher verteidigt?
Es wird in der Regel eher verteidigt. Es wird leider öfter geklaut, als uns lieb ist.
Was passiert dann, wenn es geklaut ist?
Derjenige, der das Banner geklaut hat, muss das Banner außerhalb der Lagergrenzen bringen und kann es dann gegen ein Frühstück für sich und vier Freunde eintauschen.
Also das ist doch ein positiver Anreiz beim Kolping-Zeltlager. Frau Huber, jetzt habe ich mich gefragt in den letzten Wochen, wir haben schon gehört, was Sie Tolles machen in dieser einen Woche. Aber mal angenommen, das Wetter ist so schlecht wie in den letzten Wochen, es regnet jeden Tag, was passiert denn dann?
Also ich muss gestehen, dass ich es bisher zum Glück noch nie erlebt habe, dass es die ganze Woche geregnet hat und auch noch nicht gehört habe, dass wirklich die ganze Woche durch mal Regen war. Natürlich kann mal ein paar Tage Regenwetter mit dabei sein, dann hat man aber immer Regenspiele in der Tasche und dann werden einfach die Spiele in den großen Gemeinschaftszelten ausgepackt und man stellt da ein Programm für die Kinder auf die Beine. Oder wenn es zwar regnet, aber halbwegs warm ist, dann macht man gerne auch mal raus mit den Kindern eine Schlammschlacht oder gemeinsames Gräben, Buddeln, dass das Wasser an den Zelten vorbei und nicht hineinfließt. Und als Belohnung gibt es dann den heißen Tee oder Kakao von der Küche, sodass man auch da für Gemeinschaftserlebnisse und gemeinsamen Spaß irgendwie sorgen kann.
Jetzt ist das Wort gemeinsam, Gemeinschaft ganz oft gefallen. Ist das so ein zentraler Wert, der im Zeltlager vermittelt wird, die Gemeinschaft?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt eben am Anfang des Tages und auch am Ende des Tages ein gemeinsames Morgen- und Abendlob als einfach einen Start als gesamte Zeltgruppe in den Tag. Und wie die Froni vorher auch schon gesagt hat, es gibt auch Gemeinschaftsdienste. Das heißt, jedes Kind lernt auch, wie wichtig es ist, sich selber für die Gemeinschaft einzusetzen. Natürlich muss man auch manchmal zurückstecken, was zum Beispiel den Platz in den Zelten angeht. Die sind natürlich begrenzt. Man muss sich ein bisschen zusammenraufen mit seinen Zeltmitbewohnern und lernt einfach, sich in eine Gemeinschaft einzubringen, aber eben auch den schönen, positiven Wert einer Gemeinschaft zu erleben.
Und Sie haben ja schon auch die Flüchtlingskinder erwähnt, die letztes Jahr mit dabei waren. Man lernt auch, sich ja mit Buben und Mädchen aus anderen Kulturkreisen zusammenzuleben.
Ja, auf jeden Fall. Genau. Also es war in dem Fall natürlich teilweise ein großer Unterschied, eben angefangen bei dem Sprachlichen bis hin zum Tagesablauf, der auch bei den Flüchtlingsjugendlichen etwas anders war als bei unseren. Man lernt dort, sich zusammenzuraufen, aber das fängt auch so schon an, weil jedes Kind hat doch seine eigenen Gewohnheiten, seine eigenen Vorlieben. Da ist immer ein Zusammenraufen. Aber das hat bisher auch immer ganz gut geklappt. Da gab es noch nie größere Schwierigkeiten.
Gibt es auch einen Lagergottesdienst?
Mhm. Der findet in jedem Lager eben einmal in der Woche statt. Zum Teil kommt dann ein Pfarrer, zum Beispiel unser Diözesanpräses, der Christoph Huber, zu Besuch. Oder es wird eben innerhalb des Lagers gestaltet. Und was uns dabei immer wichtig ist, dass die Jugendlichen und Kinder hier mal eine andere Form von Gottesdienst erleben. Dass sie sehen, ein Gottesdienst ist mehr als Kirche und Pfarrer. Man kann da mal selber mitgestalten. Der kann mal bei Sonnenaufgang auf der Wiese stattfinden oder mal am Fluss. Und eben immer, dass sich die Kinder auch selber mit einbringen können. Das ist uns ganz wichtig.
Frau Vogel, wie sind denn so die Reaktionen, wenn das Lager zu Ende geht? Wie reagieren die Kinder? Sagen sie, na, wir wären gerne eine Woche länger geblieben, ist es so? Oder sagt man, jetzt gehen wir auch gerne wieder nach Hause? Wie sind so zum Schluss des Lagers die Reaktionen?
Also es ist immer ein sehr großer Riesenabschied, alle freuen sich auf nächstes Jahr. Es wird, sobald sie ihre Handys wieder haben, eine WhatsApp-Gruppe gegründet, so wie man das halt heute macht, um in Kontakt zu bleiben.
Also da entstehen auch echte Freundschaften.
Ja, auf alle Fälle. Zum Teil melden die Kinder sich auch schon für nächstes Jahr an. Bei manchen Lagern ist es eben möglich, schon eine Voranmeldung abzugeben. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, geht die Planung los, oh, wenn ich zu Hause bin, dann lege ich mich erst mal eine Stunde in die Badewanne oder ich fahre gleich mit meinen Eltern zu McDonald's. Nicht mehr kalt duschen, was aber auch schön ist, weil dann lernen sie mal richtig zu schätzen, was für ein Luxus sie eigentlich zu Hause haben. Das ist eigentlich so selbstverständlich schon geworden, dass es einem da erstmal richtig wieder bewusst wird.
Also die Kolping-Zeltlager, die sind wirklich in jeder Hinsicht eine tolle Erfahrung. Nach den Kolping-Nachrichten um 20:30 sagen wir Ihnen noch, wo im August die Lager stattfinden und wie das mit der Anmeldung funktioniert.
Münchner Kirchenradio, Kolpingstunde, Nachrichten.
Im Studio Willi Witte, grüß Gott. Julia Leib ist neue Fachreferentin für die Erwachsenenbildung in der Kolping-Akademie. Sie folgt auf Jennifer Beck, die nach mehr als 4 Jahren aus der Funktion ausscheidet. Leib wird sich als Fachreferentin besonders um die Bereiche Seminare, Firmenschulungen und Öffentlichkeitsarbeit kümmern. Der Kolping-Bezirksverband Erding hat bei seiner jährlichen Maiandacht mehr als 500 Euro für die Erdbebenopfer in Ecuador gesammelt. Alle Kolpingsfamilien aus dem Bezirk waren nach Oppolding gekommen, um die Spendenaktion zu unterstützen. Auch die Kolpingsfamilie Tittmoning hat den Menschen in Ecuador geholfen. Anfang Juni kamen bei einem Benefizkonzert in der Klosterkirche 2300 Euro zusammen. Wegen der aktuellen Hochwasserschäden in Niederbayern hat die Kolpingsfamilie das Spendenergebnis noch einmal verdoppelt. Damit geht die gleiche Summe auch an Hochwassergeschädigte im Nachbarbistum Passau. Endspurt für die Aktion Fairer Kaffee auf Bahnreisen. Die Online-Petition von Kolping-Mitglied Melanie Weigel läuft Ende Juni aus. Darin fordert die 28-Jährige die Bahn auf, in Zügen nur fair gehandelten Kaffee auszuschenken. 47.000 Sympathisanten haben die Petition im Netz bereits unterzeichnet. Wer noch mitmachen möchte, den Link zur Petition gibt es auf der Homepage des Kolping-Werkes Deutschland. Anfang Dezember findet zum ersten Mal die deutschlandweite Schuhaktion zum Kolping-Gedenktag statt. Unter dem Motto »Mein Schuh tut gut« sammelt das Kolpingwerk Schuhwerk, das dem Aufbau der internationalen Adolf-Kolping-Stiftung zugutekommen soll. Die Idee für die Schuhinitiative ist beim letzten Kolpingtag in Köln entstanden. Die Teilnehmer haben dort rund 25.000 Paar Schuhe gespendet. Das waren die Kolping-Nachrichten für das Erzbistum München und Freising, auch nachzulesen im Internet unter münchner-kirchenradio.de.
Münchner Kirchenradio. Kolpingstunde mit Paul Hasel.
Bannerklauen, Lagerfeuer und auch sonst viel Spaß, das alles gibt's bei den Zeltlagern der Kolping-Jugend in den Sommerferien. Veronika Vogel und Katharina Huber haben schon viele Zeltlager geleitet. Von ihnen möchte ich jetzt noch wissen, wann und wo die Freizeiten stattfinden. Und da gibt's ja zum einen, Frau Huber, die Lager auf Bezirksebene, aber es gibt auch ein diözesanes Zeltlager.
Das diözesane Lager findet in der 5. Ferienwoche statt. Es geht los am Sonntag, den 28. August und geht bis Samstag, dem 3. September.
Ist da was grundsätzlich anders bei diesem Lager?
Nein. Das ist einfach, dass die Teilnehmer eben aus der ganzen Diözese kommen und jetzt nicht nur von einer Ortschaft oder von einem Bezirk eben.
Und wie funktioniert das mit dem Zeltlager in den Bezirken? Wer organisiert das?
Das hängt zusammen mit der Kolping-Jugend im Bezirksverband oder eben dem Kolping-Werk im Bezirksverband, die eben sich dann Lagerleiter suchen und dann eben das Team, das das meistens schon seit Jahren macht und auch so ein bisschen das innerhalb des Teams auch weitergibt und sich neue Leute sucht. Genauso ist es dann so ein bisschen Selbstläufer geworden.
Wer darf mitfahren in die Lager? Gibt es da Kriterien?
Nee, unsere Lager sind für alle offen. Also es gibt immer eine bestimmte Alterskategorie, die variiert auch ein bisschen. Zum Beispiel beim diözesanen Zeltlager ist es jetzt von 10 bis 15. Und jeder, der in dieser Altersspanne ist und mitfahren möchte, ist herzlich willkommen.
Was kostet denn so ein Lager?
Jetzt am Beispiel des diözesanen Lagers, das kostet ungefähr 100 Euro für Nichtmitglieder und 86 Euro für Mitglieder der Kolping-Jugend. Es gibt aber noch mal Rabatt für Geschwisterkinder. Also wenn mehrere aus einer Familie mitfahren, wird es ein bisschen billiger.
Und wie ist das jetzt mit der Anmeldung? Muss ich da schnell sein? Ist das schnell ausgebucht, sowas?
Das ist auch ganz unterschiedlich. Also manche Lager haben einige Anmeldungen schon ein Jahr im Vorhinein. Aber bei den meisten sind jetzt schon noch Plätze frei. Im Diözesanenlager zum Beispiel sind noch einige Plätze frei. Also hier kann man sich gerne noch anmelden.
Frau Vogel, Sie gehören zur Kolpingsfamilie Erding. Wie sieht es da heuer aus? Laufen da auch schon die Anmeldungen?
Die Anmeldungen laufen. Aber wir haben festgestellt, unsere Teilnehmer sind immer nicht die schnellsten. Es schadet auch nach Anmeldeschluss nicht nachzufragen, ob noch Plätze frei sind. Wir führen dann auch gerne eine Warteliste, falls spontan Leute krank werden oder abspringen, dass wir dann noch Teilnehmer nachbesetzen können.
Wann wäre formal der Anmeldeschluss?
Der ist formal, denke ich, Mitte Juli.
Das gilt auch fürs Diözesanenlager?
Ungefähr, ja. Aber auch hier gilt einfach mal nachfragen, ob noch Plätze frei sind. Solange wir Plätze frei haben, nehmen wir noch Leute mit.
Frau Vogel, an was muss ich denken, wenn ich jetzt mitfahre? Klar, die Eltern denken doch bei den meisten Buben und Mädchen mit, aber gibt's was, was ich auf keinen Fall vergessen darf, wenn ich mitfahre ins Zeltlager?
Eine Regenjacke. Natürlich die Grundausstattung wie Schlafsack und Isomatte ist sehr wichtig. Genug Kleidung zum Wechseln, weil wenn es regnet, kann man immer nass werden. Badesachen ganz wichtig, vielleicht auch Sonnencreme. Was man nicht einpacken braucht, was auch immer wieder dabei ist, ist ein Föhn. Wir haben keinen Strom im ganzen Lager.
Vielleicht wer ein kleines Leiden hat sozusagen, darf die Medikamente nicht vergessen.
Genau, der sollte die Medikamente mitbringen. Und am besten sollten die Eltern auch vorher die Leiter mal kontaktieren, damit man einfach absprechen kann, was das Kind nehmen muss, damit man das auch im Blick hat und sich das sicher ist. Und wir freuen uns immer sehr, wenn die Kinder Tetanus geimpft sind. Wir lassen sie auch immer den Impfpass mitbringen oder eine Kopie davon, damit wir es einfach wissen. Aber wenn sich das Kind auch einfach mal relativ harmlos schneidet, was jetzt nicht so dramatisch wäre, aber nicht Tetanus geimpft ist, heißt das für uns, wir packen die Sachen und fahren ins Krankenhaus, damit wir da einfach nachimpfen lassen. Und da erspart man sich einfach viel Aufwand und Mühe, wenn das davor schon erledigt ist.
Wie sieht's aus mit Smartphones und solchen Sachen?
Also elektronische Geräte darf man komplett zu Hause lassen, das teilen wir auch vorher mit. Wenn die Kinder trotzdem ein Handy dabei haben oder eben ein Smartphone, dann sammeln wir das ein. Zum einen, wenn wir denken, es ist nicht nötig und Smartphone-Empfang hat man da mitten im Wald eh nicht erfahrungsgemäß. Und auch damit nichts wegkommt im Lager. Zum einen kann in einem Zeltchaos schnell mal was untergehen, dann können schnell die Anschuldigungen eskalieren. Zum anderen sind wir ja kein eingezäunter Bereich. Es kann immer passieren, dass Fremde ins Lager kommen und damit einfach da nicht unnötig Gefahren entstehen, dass was wegkommt.
Gibt es im Zeltlager auch so eine Tischgemeinschaft, dass Sie sagen, es wird gegessen, was auf dem Tisch kommt? Oder darf man sich auch so privat die Schokoriegel für eine Woche mitnehmen?
Da haben wir keine Beschränkungen, dass man das nicht darf. Trotzdem bestehen wir eben auf unsere gemeinsamen Essenszeiten, gucken, dass jedes Kind auch was Gescheites isst und auch ein bisschen Obst und Gemüse mit dazu. Sonst dürfen die privaten Schokoriegel natürlich mitgebracht werden.
Und Frau Huber, ich vermute, dass sich die Gruppenleiter sich auch nach Feierabend quasi so ein bisschen gut gehen lassen wollen.
Genau, also wir haben zwar dann immer noch eine Teambesprechung, aber die wird uns immer von unserem Küchenteam noch versüßt mit eben einem kleinen Schmankerl, mal eine Tiramisu oder einem guten Schokokuchen. Und auch im Nachhinein, also im Anschluss an das Zeltlager, gibt es natürlich auch noch eine Belohnung für unser Leitungsteam. Nach einer Woche Zeltlager wird erstmal ins Schwimmbad gefahren und ausgewiegt das warme Wasser genossen. Und danach lassen wir es uns in der Pizzeria noch richtig gut gehen.
Die Zeltlager bei der Kolpingjugend sind heute unser Thema in der Kolpingstunde. Und für alle, die jetzt noch unentschlossen sind, ob sie mitfahren sollen, den machen wir nach den Kolping-Veranstaltungstipps nochmal so richtig Appetit darauf. Bleiben Sie dran.
Münchner Kirchenradio, Kolpingstunde, Veranstaltungstipps.
Mit Lydia Jäger. Viele Kolpingsfamilien aus dem Erzbistum feiern auch in diesem Sommer wieder Bergmessen. Der Bezirksverband Bad Tölz, Wolfratshausen-Miesbach lädt am 10. Juli zur Bergmesse auf dem Wallberg am Tegernsee ein. Die Kolpingsfamilie Freising feiert ihren Berggottesdienst am 17. Juli in Brauneck. Weitere Tipps für Bergmessen gibt's auf den Internetseiten der oberbayerischen Kolpingsfamilien. Letztes Jahr ein viel zu heißer Sommer und in diesem Frühling viel zu viel Regen. Wieso unser Wetter immer öfter verrückt spielt, erklärt der Leiter des Deutschen Wetterdienstes in München, Volker Wünsche, der Kolpingsfamilie Pasing. Die Kolperer besuchen am 13. Juli die Niederlassung des Wetterdienstes in der Landeshauptstadt. Die Führung beginnt um 19 Uhr. Wer dabei sein will, kann sich beim Vorsitzenden Hubert Weber anmelden, muss sich aber beeilen. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. In oder out? So lautet das Motto der Sommerfreizeit für Jugendliche im Bezirksverband Bad Tölz-Wolfratshausen-Miesbach. Die jungen Leute verbringen Anfang August gut 10 Tage in der Begegnungsstätte Arta Terme im italienischen Friaul. Infos zur Anmeldung gibt es auf der Homepage des Bezirksverbandes. Und noch einmal Sommerspaß für junge Leute. Die Kolpingsfamilie Oberschleißheim fährt ab 9. August für eine Woche ins schöne Frankenland. Dort sind die Jugendlichen im Jugendhaus Morsbach untergebracht. Auf dem Programm stehen Spiel, Sport und natürlich jede Menge Spaß. Anmelden für die Ferienfreizeit kann man sich ganz einfach im katholischen Pfarrbüro von Oberschleißheim. Für die Sommerakademie für Flüchtlinge suchen Kolpingwerk und Kolpingjugend noch Workshopleiter. Die müssen an einem der 4 Thementage 3-mal einen 2-stündigen Workshop auf Deutsch halten. Die Sommerakademie möchte Migranten vor allem die deutsche Kultur näher bringen. Außerdem geht es um Beruf und Ausbildung sowie um das Thema Mobilität. Wer bei der Sommerakademie Anfang September mitarbeiten möchte, meldet sich am besten im Münchner Diözesanbüro des Kolpingwerkes. Einfach mal einen Gang zurückschalten. Das kann man im September im Kloster Niederalteich tun. Unter dem Motto Gott schuf die Zeit, von Eile hat er nichts gesagt, findet dort ein Entschleunigungswochenende statt. Besonders Familien sind eingeladen, den Kreislauf des Alltäglichen zu durchbrechen. Vom 16. bis 18. September beim Entschleunigungswochenende der Kommission Familien und Lebenswege in Niederalteich. Weitere Informationen zu diesem Familienangebot gibt es auch im Internet auf den Seiten des Kolpingwerks. Das waren die Kolping-Veranstaltungstipps. Die können Sie auch noch einmal in aller Ruhe nachlesen im Internet unter münchner-kirchenradio.de.
Münchner Kirchenradio. Kolpingstunde mit Paul Hasel.
Ins Zeltlager mit der Kolping-Jugend. Darum geht's heute in der Kolpingstunde. Ja, und wir sind fast schon wieder am Ende der Sendung angelangt. Und wenn es jetzt noch Unentschlossene gibt, was würden Sie beide denen sagen? Was ist das Einzigartige an den Zeltlagern der Kolping-Jugend, Frau Huber?
Es geht für mich immer darum, einfach mal was ganz anderes zu erleben. Raus in die Natur, weg vom Alltag, weg von zu Hause, neue Leute kennenlernen, neue Erfahrungen sammeln. Sich einfach mal auf was Neues einlassen, was Neues ausprobieren und dann hoffentlich begeistert zurückkommen. Ich war jedes Mal wieder begeistert.
Frau Vogel.
Ja, ich glaube, es ist wirklich, dass man eine Woche eine eigene kleine Welt bildet. Einfach weil man in seinem eigenen Umfeld ist und außenrum sehr viel wenig mitbekommt und einfach, weil man so viele tolle Persönlichkeiten kennenlernt.
Also dann wünschen wir allen, die in die Zeltlager der Kolping-Jugend mitfahren, schöne und spannende Sommerferien. Frau Vogel, Frau Huber, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie uns auf das Abenteuer-Zeltlager eingestimmt haben hier in der Kolpingstunde. Jetzt muss nur noch Petrus mitmachen und dafür sorgen, dass es in den Ferien hoffentlich nicht viel regnet. Ihnen beiden ganz herzlichen Dank, dass Sie heute in der Kolpingstunde waren und uns die Zeltlager bei der Kolping-Jugend vorgestellt haben. Herzlichen Dank. Alle Infos zu den Zeltlagern gibt es natürlich auf der Homepage der Kolping-Jugend. Die nächste Kolpingstunde kommt dann am 31. Juli. Da stellen wir Ihnen die Projektstelle für Migration und Flüchtlinge des Kolping-Bildungswerkes vor. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Ich bin Paul Hasel und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag.